Herzlich willkommen zum Business Turbos Podcast. Mein Name ist Philipp Semmelroth und in der heutigen Folge geht es um das Thema Lerne besser zu delegieren. Ich stelle immer wieder fest, dass viele Unternehmer oder selbstständige Unternehmer die Schwierigkeit haben zu delegieren. Und zwar einfach, weil sie glauben, es muss alles über ihren eigenen Schreibtisch laufen, weil sie überall gerne involviert sind, weil sie gerne die Kontrolle behalten, weil sie denken, sie müssen diese ganzen Projekte alle sozusagen stemmen, monitoren und jederzeit einspringen können. Und das ist ja tatsächlich, wenn man so eine Firma selber gegründet hat, häufig auch ein erhebliches Problem, weil du bist ja auch im Normalfall dann die beste Person und kennst alle Details in der Firma, wenn es um bestimmte Aufgaben geht, weil du diese ganzen Aufgaben schon unzählige Male gemacht hast, während später dazugekommene Mitarbeiter hier häufig ja nicht auf den gleichen Erfahrungsschatz zurückgreifen können. Und dann entsteht natürlich automatisch immer der Wunsch, das über Jahre aufgebaute Know-how immer wieder auch einfließen zu lassen, um vielleicht maximale Effizienz anzustreben. Tatsächlich ist es aber ja aus meiner Sicht so, es ist ja völlig okay, wenn ein neuer Mitarbeiter vielleicht nicht auf Anhieb die gleiche Qualität Arbeit abliefert, wie wenn du es machen würdest, weil ich einfach aber auch glaube, dass 80% meistens schon sehr gut sind und dann auch alles, was danach folgt, nur einen wahnsinnig hohen Ressourceneinsatz auslöst, ohne dass für den Kunden wirkliche Mehrwerte entstehen. Es ist aus meiner Sicht eben trotzdem völlig in Ordnung, wenn du mal einen Mitarbeiter da dran setzt, denn ein Mitarbeiter hat so die Chance, natürlich eigene Erfahrungswerte aufzubauen. Du kannst ja im Hintergrund so ein bisschen die Sachen auch im Auge behalten und dann nochmal nachjustieren, wenn da irgendwo Eingreifen erforderlich ist. Aber du hast halt auch den Vorteil, dass du darüber ja eine Skalierung oder zumindest eine Multiplikation deiner Arbeitskraft realisiert bekommst. Denn wenn jemand 80% erreicht, ohne dass du dich überhaupt kümmern musst, hast du aus meiner Sicht wirtschaftlicher gearbeitet, als wenn du dich selbst einbringst, 100% Ergebnis erreichst, aber parallel alles andere liegen lassen musst, weil du halt voll im Einsatz gewesen bist. Von daher, Delegation hat natürlich mit verschiedenen Facetten zu tun. Es geht um Vertrauen, es geht um Know-how, es geht um Erfahrungswerte, die man vielleicht auch transportieren und übertragen muss. Da gibt es ja heute auch ganz viele Möglichkeiten, im Onboarding schon sicherzustellen, dass Leute eine bestimmte Flughöhe sehr schnell erreichen. Da geht es um Standards und Prozesse, die vielleicht eine gewisse Ergebnissicherheit garantieren. Das sind alles Themen, über die wir an anderer Stelle nochmal im Detail sprechen können. Aber gleichzeitig glaube ich eben auch, dass Delegation nur gelingt, wenn man selber auf der Entscheiderebene die Bereitschaft entwickelt, mal loszulassen und auch vielleicht akzeptiert, dass das nicht immer fehlerfrei laufen wird. In meinem Buch 55 Business Turbos für KMUs habe ich ein Kapitel geschrieben, da steht drin, Fehler sind billiger als ein Seminar. Ich glaube, dass wenn du dem Mitarbeiter die Chance gibst, auch mal eigene Fehler zu machen, dann wirst du nachhaltig mehr dafür tun, dass er diese Fehler nicht nochmal macht, dass er wirklich was dazulernt, als wenn du permanent irgendwie involviert bist und das Entstehen von Fehlern dadurch vielleicht präventiv und proaktiv vermeidest. Weil tatsächlich ist ja so, wenn du jemandem eine Aufgabe vollständig übergibst und sagst, pass mal auf, du stehst jetzt hier an Punkt A, ich möchte gerne, dass du den Zielpunkt B erreichst und ich überlasse jetzt einfach mal dir, den Weg dahin zu finden und dann auch umzusetzen, weil du hast es ja vielleicht schon mehrfach gesehen. Du warst ja vielleicht schon vorher in einer Unterstützerrolle schon mehrfach an dem Prozess beteiligt. Jetzt bist du derjenige, der diese Aufgabe auch mal komplett alleine regeln muss. Aber tatsächlich ist es eben so, wenn du jemanden die Aufgabe übergibst, steigt ja dessen Identifikation mit dem ganzen Konzept und dem Projekt. Und wenn die Identifikation höher ist, ist häufig auch die Motivation höher, ist häufig auch die Bereitschaft höher, sich stärker zu engagieren, auch mal um die Ecke zu denken. Und jeder weiß ja dann auch, dass er hinterher nicht sagen kann, aber ich habe ja nur gemacht, was man mir gesagt hat, sodass ich einfach glaube, dass alleine dadurch schon bessere Ergebnisse erzielt werden. Und tatsächlich natürlich auch der ganze Prozess intensiver erlebt wird, was dann in der Reflexionsphase, die im Nachgang sinnvoll ist, dazu führt, dass jemand vielleicht nicht nur ein höheres Selbstbewusstsein entwickelt, weil er denkt, wow, krass, ich habe es wirklich hingekriegt und sich dann gut fühlt und sich dann in Zukunft mehr zutraut, sondern darüber hinaus eben auch vielleicht nochmal besser verarbeitet wird, was waren eigentlich die Erfolgsfaktoren, die zu dem gewünschten Ergebnis geführt haben, was sollte man daraus lernen, was sollte man wiederholen und was sollte man vielleicht im nächsten Anlauf dann doch nochmal anders machen? Denn sind wir mal ehrlich, jeder von uns, der schon mal mehrere Projekte in ähnlicher Art und Weise durchgeführt hat, wird ja doch, egal wie oft er das gemacht hat, immer am Ende gedacht haben, ja, man hätte das noch ein bisschen anders machen können beim nächsten Mal und dadurch entstehen ja letztlich auch diese iterativen Verbesserungen. Beim nächsten Mal machen wir das dann lieber so und so und so. Und das Problem, was ich in vielen Firmen feststelle, ist, diese Erkenntnisse sind dann im Moment der, ich sag mal, Feststellung auch allen präsent aber keiner dokumentiert die dann. Und wenn dann das Wiederholungsprojekt erst in 6, in 8 oder in 12 Wochen vielleicht ansteht, dann weiß keiner mehr ganz genau, was hatte man eigentlich nochmal für Learnings aus dem letzten Projekt gezogen, was wollte man eigentlich an der Vorgehensweise nochmal ändern. Und dann verfällt wieder jeder auf den Standard, der vorher schon etabliert war, den jeder kennt. Und von daher sind hier eben auch die Themen Reflexion und Dokumentation entscheidend. Auch da werden wir an anderen Stellen in den Podcasts hier mal drauf eingehen. Aber ich glaube, du musst halt wirklich auch dann mal was mitschreiben. Das ganze Thema Reflexion halte ich deshalb auch für wichtig, weil wenn du jetzt eine Aufgabe delegierst, musst du halt natürlich auch schauen, dass du vielleicht hinterher, wenn das Ergebnis erreicht wurde und bestenfalls ein gewünschtes Ergebnis erreicht wurde, dass du dann deinen Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin mal zur Seite nimmst und sagst, hey, erzähl mir nochmal, wie hat sich das angefühlt? Was hast du alles für Maßnahmen unternommen? Von welchen, ich sag mal, Hypothesen bist du ausgegangen? Wie hast du dich organisiert? Was würdest du sagen, waren letztlich so die Schlüsselerfolgsfaktoren für dieses Vorgehen und dann auch das, was zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat? Das heißt, die Fragen kannst du natürlich variieren. Das muss ja auch situativ Sinn machen, sonst ist das ja ein völlig komisches Gespräch und der Mitarbeiter wird denken, was stimmt denn da jetzt nicht? Sowas haben wir noch nie besprochen. Aber wofür ich dich sensibilisieren möchte, ist Folgendes. Wenn jemand einen Job, den er selbstständig erledigt hat, gut gemacht hat, dann sag nicht einfach nur Danke, schön und gib ihm direkt eine neue Aufgabe, sondern hilf ihm, das Ganze, was da gerade abgelaufen ist, nochmal wirklich so zu verarbeiten und nochmal mental durchzugehen, sodass er vielleicht nochmal Step für Step durchgeht. Wo war ich am Anfang, wo war ich am Ende, wo hatte ich vielleicht ein bisschen Angst, wo hatte ich ein bisschen Unsicherheit, wo wusste ich sofort Bescheid, wo musste ich nochmal was nachschauen, wen habe ich damals um Hilfe gefragt, wie habe ich bestimmte Problemstellungen dann doch vielleicht durch eigenes Nachdenken oder Recherche oder was weiß ich gelöst, sodass der Mitarbeiter diesen ganzen Prozess nicht nur einmal aktiv durchlaufen hat und dann abgeschlossen, sondern dass er den nochmal mental durchläuft, weil ich glaube, mit einer gewissen Distanz zum eigentlichen Doing, einfach durch das nochmalige Durchlaufen, mental zumindest, also im Gespräch zum Beispiel mit dir oder so, wird dann einfach nochmal besser für den Mitarbeiter klar, was er da tatsächlich für einen super Job gemacht hat. Und diese ganzen Dinge zahlen einfach heftig darauf ein, dass jemand einfach glaubt, hey cool, wenn ich was anfange, dann gelingt mir das. Wenn ich mich nach schwierigen Aufgaben stelle, ist das durchaus möglich, die sehr erfolgreich abzuschließen. Wenn ich mich im Prinzip mal wirklich mit Sachen auseinandersetze, dann komme ich auch ohne Hilfe klar. Und wenn du Leuten hilfst, das wirklich als Referenzerfahrungen wahrzunehmen und dann auch nachhaltig abzuspeichern, dann glaube ich einfach, wenn du dir mal so ein Bild von so einer Treppe vorstellst, dass du jedes Mal eine weitere Stufe an diese Treppe des Selbstbewusstseins dran flanscht. Und dann wird die immer länger, dann wird der im Prinzip damit immer höher steigen können und dann wird der darauf auch stabiler stehen, was letztlich bedeuten soll, wenn du dem irgendwann dann neue Aufgaben übergibst, vielleicht sogar mit noch weniger Vorabinformationen und vielleicht mit noch weniger Referenzprojekten, weil es vielleicht auch ein komplett individueller Kundenauftrag ist, der so bei euch noch nie beantwortet wurde und bearbeitet wurde, dann kannst du halt einfach sagen, komm, hier, du bist doch ein Guter und du weißt doch auch, dass du ein Guter bist, mach das doch einfach mal, das wird schon. Und jemand mit einem hohen Selbstbewusstsein, der hat nicht grundsätzlich keine Angst, sondern der stellt sich neuen Aufgaben auch trotz der Angst. Und das ist eben deine Aufgabe. Du musst dafür sorgen, dass die Leute einfach den Mut aufbauen, sich auch mal unbekannten Aufgaben zu stellen, wo sie vielleicht auch mal auf sich allein gestellt wirklich komplett ihre Problemlösungskompetenz dann erproben müssen. Und dafür musst du die Leute halt vorbereiten. Und die Reflexion wird in vielen Unternehmen einfach aufgrund der hohen Aktivität im Tagesgeschäft vernachlässigt. Und dann wird aus meiner Sicht das Potenzial verschenkt, dass Leute im Endeffekt wirklich besser werden. Also auch vor allen Dingen besser werden, weil sie einfach eine andere Art zu denken, auch über sich selber entwickeln. Da sind wir wieder bei diesem Thema Mindset. Und ich glaube einfach, wer ein hohes Energielevel hat, weil er einfach gut denkt, weil er einfach sich viel zutraut, weil er einfach selber denkt, er ist ein Macher oder eine Macherin, weil er sich selbst nie in der Opferrolle sieht, weil er immer denkt, ach, ist egal, wie schwierig das wird, ich kriege das schon hin, dann der wird immer auch bessere Ergebnisse bringen. Und mit so einer Person kannst du auch teilweise Ergebnisse erzielen, die halt weit über dem liegen, was so ein vergleichbarer Mitarbeiter in einer ähnlichen Position mit einem deutlich anderen Mindset erreichen würde. Ich hatte in meiner Computerfirma einen Mitarbeiter zum Beispiel, der war so davon überzeugt, dass er jedes Problem gelöst hat, dass wenn du denen irgendwie gesagt hast, hör mal, da hat ein Kunde angerufen, der Müller, und da geht's um, da war der gar nicht mehr da. Da hast du plötzlich gedacht, wo ist der denn jetzt? Ich wollte ihm doch gerade erklären, was hier das Problem ist, was da zu tun ist und so. Aber der war jetzt tatsächlich schon im Auto und fuhr dahin. Und dann hast du irgendwie nachher natürlich mit dem gesprochen, hast gesagt, wie war es? Ja, na, da war das, ich habe es dann hingekriegt. Dann war der auch mal 6-8 Stunden weg. Aber was ich dir da an diesem Beispiel zeigen möchte, ist, der brauchte keine Vorabinformationen. Der wollte nicht erst alles hören, was man über den Kunden wusste. Der hat nicht erst stundenlang studiert. Was ist das für eine Firma? Wie lange arbeiten wir schon mit der? Wie viele Mitarbeiter haben die? Wie sind die aufgestellt? Sondern der sagte einfach, hey komm, ich weiß, dass ich es eh hinkriege. Ich fahre da jetzt einfach mal hin. Der Kunde wird mir schon sagen können, was sein Problem ist. Ich höre mir das kurz an und dann finde ich schon eine Lösung. Ich war immer genauso, aber das ist jetzt tatsächlich, deshalb war mir das sehr sympathisch und deshalb hatte ich auch nie Angst und deshalb wirkte der auch auf mich nie schlecht vorbereitet, wenn der so ad hoc einfach losgeflitzt ist. Aber ich hatte eben auch einen anderen Mitarbeiter, der war genau das Kontrastthema zu dieser einen Person. Der hatte zum Beispiel immer das Bedürfnis, der wollte überhaupt keine Überraschungen erleben. Der hat immer gesagt, ja, also nee, pass auf, bevor ich da losfahre, wer ist das, wo finde ich den, wo parke ich da, wie ist der aufgestellt, gab es da schon mal ähnliche Probleme, kann ich da irgendwas zu nachlesen, habt ihr da eine Idee, wie man es machen kann? Der war auch gut, der war fachlich gut, aber der traute sich einfach nicht zu, in unbekannten Arbeitsszenarien einfach mal auf sich allein gestellt loszulegen. Und ich glaube, deshalb ist es eben wichtig, dass du die Leute mental unterstützt, diese Bereitschaft zu entwickeln, das ist ja keine Fähigkeit, das ist ja erstmal nur eine Bereitschaft und dann vielleicht auch einfach nicht den Kopf zu verlieren, wie es so schön heißt, denn es kann ja durchaus sein, dass jemand, der sich erstmalig in eine Situation stößt, im Zuge der Umsetzung der anstehenden Thematik an den Punkt kommt, dass er denkt, ja, boah, jetzt weiß ich auch gerade nicht weiter. Aber dann muss er ja auch erkennen, dass das völlig okay ist. Dann muss er auch direkt trotzdem aktiv mental bleiben und überlegen, wen kann ich denn jetzt kontaktieren? Dann sollte er aktiv den Kontakt zu einem, weiß ich nicht, Lieferanten, externen Unterstützer oder vielleicht Mitarbeiter suchen und sagen, hey, pass mal auf, ich habe an der und der Stelle ein Problem und nicht plötzlich sich überfordert fühlen und dann in Untätigkeit verfallen. Und deshalb, die Reflexion ist aus meiner Sicht entscheidend. Wenn du besser delegieren möchtest, brauchst du ja auch Leute, die bereit sind, Aufträge zu übernehmen. Und damit die bereit sind, diese Sachen zu übernehmen, müssen sie halt mental bereit sein. Das ist keine Frage von Zugehörigkeit zum Unternehmen oder sowas. Tatsächlich kann auch ein neuer Mitarbeiter sehr früh eigenständig arbeiten. Das hängt halt auch ein bisschen damit zusammen, wie der im Vorfeld in anderen Unternehmen vielleicht geprägt wurde. So, jetzt ist aber so, dass der ein oder andere Chef natürlich davon träumt, so ist er vielleicht auch in die Selbstständigkeit gestartet. Wenn ich eines Tages Chef bin, dann werde ich allen sagen, was sie tun sollen. Aber tatsächlich ist es eben so, dass ich immer wieder feststelle, viele können das überhaupt nicht. Ich meine, es ist ja auch normal. Wann willst du denn diese Skills aufgebaut haben? Lass mal kurz überlegen, wie so eine normale Entwicklung von einem Menschen in Deutschland aussieht. Der ist irgendwie, keine Ahnung, 6-7 Jahre, dann geht er in die Grundschule, dann macht er da irgendwelche Dinge, dann kommt er irgendwie vielleicht auf die Realschule oder Gymnasium. Da wird ja nichts über Führung vermittelt oder so. Da lernst du hier in VWL und BWL und so lauter so Dinge. Da kümmerst du dich um irgendwelche, keine Ahnung, Theorien, die irgendwann mal vielleicht auch zu Nobelpreisen geführt haben. Ich denke jetzt mal gerade an so Wirtschaftstheorien und so weiter, wie man Inflation bekämpft und all so ein Zeug. Ich meine, das hat ja jeder von uns irgendwann mal besprochen. Aber dann bist du vielleicht irgendwann durch mit dem Ganzen. Ja, und dann bist du ja nicht automatisch, vielleicht hast du inzwischen eine hohe fachliche Fähigkeit aufgebaut, könntest damit auch eine Firma gründen, aber bist ja nicht automatisch in der Lage, Leute zu führen. Und tatsächlich gehen aber sehr, sehr wenige Selbstständige oder Unternehmer aktiv auf Weiterbildungen, um einfach zur besseren Führungskraft zu werden. Und dadurch ist dann natürlich viel auch der Improvisation verschuldet. Das heißt, da wird dann einfach gar nicht wirklich strategisch irgendwas gemacht, sondern da wird immer wieder improvisiert. Und ich kenne mich ja in diesem Szenario Improvisation sehr gut aus, weil ich habe es ja anfangs auch nicht anders gemacht. Ich meine, das war so, ich habe 2013 jemanden kennengelernt, eigentlich 2012, aber der hat mich dann 2013 gebucht. Und der hat mich gefragt, ob ich damals in der Lage gewesen wäre, 3-4 Tage die Woche für ihn einen internationalen Konzern bei einem großen Projekt zu unterstützen, so als Externer. Und er hat gesagt, Semmeroth, ich glaube, du bist ein pfiffiger Typ. Ich glaube, du kannst meine Leute besser verstehen und sehr viel schneller verstehen, als das der Kunde tut. Und ich glaube, du kannst den Kunden schneller verstehen, als das meine Leute tun. Und von daher wäre es doch einfach ideal, wenn ich dich so ein bisschen als Schnittstelle etablieren könnte. Dann sprichst du auf der einen Seite mit dem Kunden, was der eigentlich will. Dann übersetzt du das in eine vernünftige Sprache und gibst das meinen Leuten. Die werden das dann verstehen, werden entsprechende Rückfragen stellen. Die übersetzt du wieder. Und so müsste das Ganze ja im Prinzip richtig gut klappen. Weil hier ging es eigentlich darum, dass ich einfach Kaufmänner und Techniker zusammenbringen musste. Es ging um eine Customized SAP-Umgebung. Da musste eine Software entwickelt werden für einen größeren Konzern und die ganzen Fachanwender hatten natürlich ihren fachlichen Bereich super im Griff, die ganzen Programmierer ihre Programmierung super im Griff, aber wenn die zwei miteinander geredet haben, dann hast du das Gefühl gehabt, die führen separate Gespräche, auch wenn die alle Deutsch sprechen, scheinen die sich überhaupt nicht miteinander zu verstehen. Und dann habe ich damit angefangen und dann habe ich mich immer weiter in dieses Projekt, ich sag mal, reinverkauft, immer neue Aufgaben übernommen, war dann nachher auch so als rechte Hand von dem Geschäftsführer aufgestellt, was das Projekt anging, sonst habe ich da natürlich nichts gemacht. Und wir beide haben immer so überlegt, okay, was sind so die nächsten Steps, wie werden die umgesetzt? Und dann haben wir halt im Endeffekt geguckt, wen brauchen wir dafür alle? Und dann saß ich tatsächlich dann auch mit so Abteilungsleitern, ich denke jetzt mal an einen, Detlef hieß der, der hatte 120 Mitarbeiter zusammen, habe gesagt, so, pass mal auf, Detlef, du hast jetzt 2 Tage Zeit, ich brauche jetzt von dir das, wie auch immer. So, jetzt war ich da eben viel unterwegs und war da auch stark eingebunden und so weiter, habe da auch echt spannende Jobs gemacht, mit denen ich auch richtig ausgelastet war. Und weil das ja tatsächlich dann auch ein Vollzeitjob war, zumindest für ein paar Tage die Woche, musste ja parallel meine Firma trotzdem irgendwie weiterlaufen. Und dann saß ich da immer am Wochenende und stellte fest, was in der letzten Woche wieder alles schiefgelaufen ist, weil ich war ja von jetzt auf gleich aus der Firma verschwunden. Und meine Mitarbeiter hatten das ja auch so noch nicht erlebt, dass sie plötzlich komplett alles alleine machen mussten. Denn da riefen ja Leute an, die waren noch kein Kunde, sogenannte Leads. Da waren ja Bestandskunden, die hatten plötzlich Anfragen, die waren früher über meinen Tisch gelaufen. Da musste Ware gekauft werden, auch in größeren Dimensionen, wo im Endeffekt früher ich die Bestellungen vielleicht ausgelöst habe oder zumindest freigegeben habe. Und dann musste ich halt einfach Strukturen schaffen, die dazu führten, dass das alles ohne mich funktionierte. Und da ich in diesem Projekt sehr viel Geld verdient habe, habe ich damals gedacht, ich könnte das Geld jetzt natürlich nutzen, um mir einfach ein schönes Leben zu machen. Oder aber ich könnte das Geld auch nutzen, um sozusagen einfach das als Spielgeld zu betrachten, um damit die Fehler, die bei der Transformation meiner Firma entstehen, einfach zu kompensieren. Weil natürlich, wenn du einfach mal von jetzt auf gleich heftig alles änderst, dann wird es natürlich auch zu Fehlern kommen. Und diese Fehler führen vielleicht auch auf Kundenseite im letzten Schritt dann zu einer Gutschriftsforderung. Naja, und dann gibst du dem halt vielleicht eine Gutschrift, dann bleibt der Kunde, dann ist das irgendwie wieder in Ordnung. Und dann hast du halt ein bisschen, naja, Lehrgeld bezahlt. Aber wenn er in dem anderen Projekt genug Geld verdient, spielt das ja gar keine Rolle. Bist du unterm Strich immer noch sehr gut im Plus und hast aber tatsächlich ja gewisse strukturelle Verbesserungen erreicht und natürlich auch Mitarbeiter nach und nach einfach in diese neuen Aufgaben, ja, ich sag mal, überführt. Und so habe ich halt alle möglichen Systeme überprüft. Ich war teilweise dann samstags, sonntags im Büro, habe mir dann überlegt, was sind eigentlich nächste Woche für Projekte anstehend, wer muss was machen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe so Listen geschrieben. Dann habe ich also tatsächlich eine ganz lange Liste von Aufgaben geschrieben und habe dann da diese Aufgaben auch den einzelnen Mitarbeitern zugeordnet und habe dann diese Aufgaben auch farblich gekennzeichnet. Das heißt, es gab rote Aufgaben, die mussten auf jeden Fall erledigt werden. Es gab orange Aufgaben, die durften erledigt werden, wenn die roten erledigt waren, waren aber auch extrem wichtig. Und es gab so grüne Aufgaben, wo ich gedacht habe, wäre schön, wenn das auch fertig wäre, aber dann natürlich drumherum auch dieses unplanbare Tagesgeschäft weiterläuft. Da rufen irgendwelche Leute an und sagen, ich brauche jetzt mal Hilfe in dem und dem Bereich. Das weißt du ja vorher nicht, das muss ja auch irgendwo eingeplant werden. Hätte ich halt auch akzeptiert, wenn grüne Aufgaben liegen geblieben wären. Naja, und so war es aber so, da habe ich dann das getestet und das getestet, habe unheimlich viel Zeit in die Vorbereitungen investiert und habe tatsächlich etwas gemacht, was ich heute jedem empfehlen würde, eben nicht zu tun. Ich habe das gemacht, was man bei der Bundeswehr Befehlstaktik nennt. Ich bin ja Reserveoffizier, ich habe ja beim Bund auch sehr, sehr viele Führungslehrgänge besucht und ja auch nach der ganz normalen Grundwehrdienstzeit immer wieder Übungen gemacht über viele, viele Jahre. Bin ja jetzt auch immer noch so ein bisschen mit der Bundeswehr assoziiert und immer noch mal zwischendurch auch auf Übungen und so. Das heißt, die Lehrgänge gehen weiter und da hast du natürlich die Möglichkeit auch sehr stark in verschiedene Führungssysteme reinzugucken und wenn du dann irgendwann mal Offizier bist, dann sind es ja auch sehr, sehr viele Leute, die du da führen darfst und mit vielen Leuten, mit denen du da interagieren musst und so weiter. Aber bei der Bundeswehr gibt es ein System, und zwar nennt sich das Auftragstaktik. Es gibt eigentlich 2 Führungsansätze bei der Bundeswehr und auch wenn du jetzt kein Bundeswehrmann oder keine Bundeswehrfrau bist, hör gerne bis zum Ende zu, weil tatsächlich lässt sich das 1:1 aufs private oder zivile Wirtschaftsleben übertragen. Es gibt die sogenannte Befehlstaktik. Bei der Befehlstaktik ist es einfach so, dass du als Führer jede einzelne Aktivität vorgibst. Und das ist tatsächlich das, was im Mittelstand häufig verwendet wird. Da wird gesagt, du machst jetzt das, dann das, dann das, dann das, dann das, dann das, dann das. Und wenn du das alles fertig hast, kommst du wieder zu mir und dann kriegst du eine neue Aufgabe. Und wenn du so führst, dann delegierst du keine Aufgaben, sondern du steuerst einfach nur zusätzliche Hände. Weil du ja niemals die Entscheidungskompetenz abgibst, sondern du sagst ja ganz konkret, du machst jetzt das, dann kommst du wieder zu mir, reflektieren wir kurz zusammen, wo wir dann stehen, dann gebe ich dir neue Aufgaben. Das führt auf der einen Seite zu der Problematik, dass der Mitarbeiter sich nie wirklich mit der Aufgabe identifiziert, weil er einfach nur To-Do-Listen abarbeitet. Das führt auf der anderen Seite zu der Problematik, dass der Mitarbeiter natürlich auch, wenn irgendeine dieser Einzelaktivitäten nicht funktioniert, weil irgendein Sachverhalt eingetreten ist, den du nicht vorab eingeplant hast, dass er nicht mehr weiter weiß. Das heißt, er wird sehr viel früher zu dir kommen oder irgendwie plötzlich untätig werden. Und du hast natürlich auch das Problem, dass wenn du dann beispielsweise für die Folgeaufträge nicht da bist, weil du jetzt gerade mal was anderes machen musst, dieser Mitarbeiter auch keine neuen Aufgaben übernehmen kann, weil er ja nicht gewohnt ist, sich selber Arbeit zu suchen, sondern der wartet ja letztlich irgendwie bildlich gesprochen auf die nächste To-Do-Liste von dir. Und das ist einfach eine sehr, sehr schlechte Geschichte. Die Alternative dazu wäre die Auftragstaktik. Die Auftragstaktik geht einfach davon aus, bei der Bundeswehr nennt man das auch, du arbeitest mit dem Konzept höchster Führer vor Ort, dass du dir zwar sozusagen am Planungstisch überlegen kannst, wie hättest du gerne, dass eine bestimmte Aufgabenstellung bearbeitet wird, aber dann wird jemand, ein Mitarbeiter wird dann sozusagen geholt und dann bringst du dem näher, was zu erreichen ist. Du schilderst aber nicht die einzelnen Aktivitäten, sondern du schilderst den Auftrag, das heißt, du beschreibst das zu erreichende Ergebnis. Du sagst, ich bitte Sie, die und die Aufgabe zu übernehmen und zwar in der und der Zeit, unter dem und dem Ressourceneinsatz, vielleicht in Abstimmung mit dem und dem und dem. Und mein Ziel ist, dass wir das und das und das Ergebnis bis zum so und so vielten in der und Art und Weise erreichen. So, und dann überlässt du es sozusagen dieser Person, den bestmöglichen Weg dahin zu finden. Weil tatsächlich sind die Leute in deiner Firma ja durchaus mit Problemlösungskompetenz ausgestattet. Und das sollten sie einfach auch mal in der Firma nutzen können. Vielleicht ja, machen sie einen Fehler, aber dann können sie ja daraus lernen, dann werden sie den Fehler nicht mehr wiederholen. Das heißt, perspektivisch baust du selbstständig operierende Teileinheiten auf, super selbstbewusste und selbsthandelnde Mitarbeiter. Du musst halt akzeptieren, dass das nicht komplett ohne Reibungsverluste am Anfang ist, aber nach hinten raus ist der Mehrwert so extrem groß, dass du das nicht unversucht lassen solltest. Und was ja der ein oder andere Chef, der teilweise den Mitarbeitern Details vorgibt, weil er denkt, die können nicht selber entscheiden, die sind da nicht fähig zu und so weiter, vergisst, ist, dass sobald die Arbeit zu Ende ist und die sind auf sich allein gestellt, machen die das doch auch. Die buchen doch auch teure Urlaubsreisen, die buchen doch auch irgendwelche oder kaufen sich irgendwelche Eigentumswohnungen, die finanzieren doch auch irgendwie irgendwelche Häuser oder Autos oder was weiß ich. Das heißt, die finden doch in anderen Lebensbereichen auch Lösungen, ohne dass du dich einmischst. Das heißt, gib denen doch auch mal die Chance, das im Arbeitskontext zu erreichen. Und bei diesem Konzept höchsten Führer vor Ort ist halt einfach der Kerngedanke der, dass es fast unmöglich ist, aus der Distanz, nämlich Planungstisch, Ausführung, genau abzusehen, mit was wird diese Person, die die eigentliche Aufgabe übernimmt, schlussendlich alles konfrontiert sein. Und deshalb wird einfach suggeriert, pass mal auf, ich erkläre dem ganz genau, was am Ende rauskommen soll, überlasse dem selber dann den bestmöglichen Weg zu wählen und akzeptiere auch, dass der vielleicht in einzelnen Bereichen minimal von dem Idealkurs abweichen würde, den ich mir vielleicht vorgestellt habe. Aber wenn das gewünschte Ergebnis erreicht wird, ja, dann ist doch auch in Ordnung und darum geht's. Das heißt, Befehlstaktik versus Auftragstaktik ist auch vor allen Dingen auf der Führungsebene mit einer extremen Entlastung verbunden, weil du ja tatsächlich immer nur noch Ziele vorgibst und danach nur noch validieren musst, hat diese Person das Ziel in der gewünschten Art und Weise erreicht oder nicht? Wenn ja, nimm dir auf jeden Fall Zeit für die Reflexion, dass der Mitarbeiter abspeichert, was er gut gemacht hat. Wenn er das erstmalig gemacht hat, bestenfalls auch dokumentiert, damit er eine Checkliste, einen Prozess, einen Ablaufplan für einen Wiederholungsfall hat und auch für den Fall, dass er einem anderen Kollegen irgendwann mal erklären soll, wie das machen muss, weil dann kann er dem sozusagen ein besseres Grundgerüst zur Verfügung stellen. Aber guck, dass du den Leuten nicht einfach nur Einzelaufträge gibst, weil das ist zwar schneller, weil du nicht bis zum Ende alles durchdenken musst, aber das führt eben auch nicht dazu, dass es ohne dich funktioniert und wenn du dein Unternehmen auf Wachstumskurs bringen willst, müssen die Leute eben auch in der Lage sein, selbstständig zu handeln. Jetzt ist es so, das klingt natürlich vielleicht im ersten Schritt irgendwie faszinierend und jeder würde sich wünschen, dass das einfach jetzt über Nacht funktioniert, ist aber nicht der Fall und deshalb einfach nochmal so ein paar Tipps grundsätzlich, um das ganze Thema Führung in deiner Firma zu optimieren und das Thema Delegation einfach auch mal vielleicht zu beginnen oder so ein bisschen aufs nächste Level zu bringen. Ich glaube, du musst ein paar Sachen berücksichtigen. Ich glaube, dass es in vielen Fällen auch ein bisschen an Vertrauen scheitert. Das heißt also, in vielen Fällen ist es einfach so, dass gerade in der Transformation, wenn man sich auf diesen Weg machen möchte, da muss man auf der Geschäftsführer- oder Chefebene auch mal einfach akzeptieren, dass man nicht mehr alles mitbekommen kann. Das ist zum Beispiel ganz einfach daran festzumachen, wenn in deiner Firma noch viele E-Mails in CC verschickt werden, hast du immer noch das Problem, dass ihr euch wechselseitig nicht ausreichend vertraut. Ich glaube, dass du überhaupt keine E-Mails in CC innerhalb der eigenen Firma verschicken solltest. Du solltest einfach mal darauf vertrauen, dass der an und von den Job alleine hinkriegen und wenn nicht, dann werden sie sich bei dir melden. Aber dass da immer jeder in Kopie gesetzt wird, nur damit alle so grob im Thema sind, halte ich persönlich für absolut unsinnig, weil in vielen Fällen ist es halt auch einfach mit einem wahnsinnig hohen, unnötigen Zeitinvest verbunden, weil jeder in CC muss ja sich mit der E-Mail auch kurz beschäftigen. Und in vielen Fällen wird auch dieses, ich setze mal meinen Chef oder ich setze mal meinen Vorgesetzten oder ich setze mal alle Kollegen in CC, auch nur deshalb getan, weil man dann das Gefühl hat, man würde sich darüber absichern. Das ist ein Verhalten, was ich gerade in Konzernstrukturen immer wieder feststelle, wenn ich mit denen so in Beraterjobs zusammenarbeite, dann ist es tatsächlich so, dass ich da auch manchmal E-Mails kriege mit riesigen Verteilern, wo ich mir denke, warum muss jeder jetzt hier das genau mitkriegen? Aber es ist einfach der Wunsch, sich abzusichern. Dann kann nachher keiner sagen, ich habe es nicht gewusst, das ist anders gelaufen, als ich wollte, wieso hat mir keiner Bescheid gesagt? Weil jeder kann dann seine E-Mails rausholen und sagen, ich habe sie hier in CC gesetzt, da in CC gesetzt, da in CC gesetzt. Von daher, CC ist aus meiner Sicht ein großer Hinweis darauf, dass es hier einfach noch ein Problem mit der Effizienz und dem Vertrauen innerhalb der Struktur gibt. Wenn also bei dir noch E-Mails in CC verschickt und geschickt werden, dann solltest du das vielleicht mal ändern. Du solltest vor allen Dingen auch vielleicht einen Schritt weitergehen, wenn das bei euch noch üblich ist, auch Kunden darüber informieren, dass es eben auf deiner Seite nicht gewünscht ist, dass mehrere Mitarbeiter in CC mit dem gleichen Sachverhalt vertraut werden. Ich habe früher zum Beispiel E-Mails, die dann zu mir kamen in CC und aber auch an den Mitarbeiter, die habe ich gar nicht gelesen, die habe ich einfach gelöscht, weil ich einfach immer gesagt habe, Herr Kunde, ich bin nicht bereit, zwei Gehälter zu bezahlen, um eine E-Mail zu lesen. Das heißt, wenn der Mitarbeiter, der von Ihnen explizit angeschrieben wird, den Job erledigt, wunderbar. Wenn er den nicht erledigt kriegt, gehe ich davon aus, dass er zu mir kommen wird, dass er das mit mir bespricht, dass wir dann zusammen kurz das intern diskutieren. Aber Sie brauchen hier nicht die ganze Firma zu informieren. Das beschleunigt auch nicht die Bearbeitung Ihres Ablaufs und so weiter. Das führt im Endeffekt nur dazu, dass es länger dauert, weil wir dann ja viel mehr Leute brauchen, die wir immer wieder auch einbinden. Von daher, CC ein ganz großes Thema. Ich glaube, was du auch machen solltest, du solltest eben schauen, dass du deine Firma so ausrichtest, dass du einen gewissen Überschuss generierst, weil ein Überschuss einfach dann ein bisschen Spielgeld generiert und dieses Spielgeld kannst du halt nutzen, um Leuten einfach mal die Chance zu geben, eigene Experimente, also eigene Prozesse zu starten und so weiter. Ja, und wenn das dann halt mal schief geht, gut, dann nimmst du halt ein bisschen Geld und kompensierst dann irgendwie in Form von einer Gutschrift oder so den Ärger. Das gehört halt dazu. Es lässt sich halt einfach nicht ändern, das ist so. Und das muss man akzeptieren, das muss man sich nur leisten können und wollen. Und da muss man auch akzeptieren, dass das einfach dazugehört. Und was ich eben auch glaube, ist, loslassen bringt bessere Ergebnisse, als mehr Druck aufzubauen. Das ist mir irgendwann mal nachts aufgefallen. Der ein oder andere ist ja jetzt vielleicht auch schon wie ich ein bisschen älter so, ne? Aktuell bin ich 45. Da stellt sich dann natürlich manchmal schon die Frage, wenn du dann nachts aufwachst, ja, warum kann ich eigentlich nicht mehr pennen? Das ist ja eine Thematik, die jetzt so ein Kind nicht kennt. Und ich kannte früher immer nur die Geschichten von meinem Vater so. Und manchmal erwischt es mich jetzt auch, dass ich da einfach wach liege. Und dann ist es halt auch so, wenn du natürlich so ein Leistungsträger bist und am nächsten Tag viel vorhast, dann denkst du natürlich auch so, boah, wenn ich jetzt nicht schlafe, bin ich morgen wieder total müde und so. Und dann machst du dir selber so einen Stress. Und ich stelle einfach fest, je stärker du dir dann Stress machst, so nach dem Motto, ich muss jetzt wieder einschlafen, ich muss jetzt das gewünschte Ergebnis erreichen und so weiter, je weiter entfernst du dich vom Wunschergebnis und wirst eigentlich wacher statt müder. Und deshalb habe ich da eine neue Strategie entwickelt, die heißt einfach loslassen. Das heißt, wenn ich nachts nicht mehr pennen kann, nehme ich mein Handy, gehe ein bisschen auf LinkedIn und denke einfach, ach ja, komm, ich lese mal, was die Leute so über ihr Business schreiben und was so läuft. Und ja, das bin ich halt ein bisschen morgen müde, weil ich nicht ganz so viel geschlafen habe wie sonst, aber habe ich immer noch mehr Energie als 95% der Leute da draußen. Und das entspannt mich dann irgendwann so, dass ich irgendwann das Handy einfach weglege und wieder einpenne und tatsächlich manchmal dann auch nur ein paar Minuten wach bin. Das heißt, loslassen ist im Endeffekt ein Weg, der auch ein gewünschtes Ergebnis überhaupt erreichbar macht. Von daher, übertrag das mal auf deine Firma und guck einfach, dass du das da, dass du das mal etablierst und damit die ersten Tests machst. Ein kleiner Tipp noch, wenn du loslässt oder überhaupt Aufgaben überträgst. Viele machen Aufgaben übertragen so, dass sie einfach einem Mitarbeiter vielleicht was zurufen oder so. Das ist dann immer wieder schlecht, weil du hast nachher natürlich dann keine Basis mehr, um zu prüfen, was wurde eigentlich beauftragt. Deshalb so Tickets sind sicherlich eine gute Lösung. In vielen Firmen gibt es ja für sowas auch Ticket- und Auftragssteuerungsprogramme. Man kann das natürlich auch mal kurz per E-Mail machen und so, aber das wird ja auch nicht immer funktionieren. Deshalb möchte ich dir noch einen Tipp mitgeben, der immer funktioniert und der extrem wichtig ist. Das fühlt sich anfangs etwas komisch an, da will ich dich schon mal drauf vorbereiten, aber ich kann dir sagen, das macht die Sache deutlich effizienter. Und zwar ist es folgendes: Du solltest, wenn du einen Auftrag übergibst, immer mit einer Feedbackschleife arbeiten. Das ist eine Sache, die ich auch bei meiner Führungsausbildung bei der Bundeswehr gelernt habe. Und ich habe es gerade schon gesagt, das fühlt sich anfangs echt komisch an. Vor allen Dingen, wenn du das nicht gewöhnt bist und normalerweise auch mit Menschen zu tun hast, die da oben genug Strom haben, dass du denen zutraust, durchaus verstanden zu haben, was du willst. Aber du kannst dich halt nicht immer drauf verlassen. Und zwar läuft das dann so ab. Du sagst einem Mitarbeiter beispielsweise, lieber Mitarbeiter, ich hätte jetzt gerne von dir, dass du das bis dann und dann und dann in der Art und Weise mit dem Ressourceneinsatz beispielsweise erledigst. Und dann sagt er irgendwann am Schluss, alles klar, mache ich. Und dann gehen viele einfach so auseinander, weil sie denken, sie hätten das alles besprochen, das wäre jetzt alles klar und das wird schon funktionieren. Tatsächlich ist es aber häufig so, dass es sinnvoll wäre zu sagen, alles klar, bevor du jetzt loslässt und losgehst, fass doch bitte mit eigenen Worten nochmal zusammen, was jetzt der eigentliche Auftrag ist. Und dann wirst du manchmal Dinge hören, wo du überlegst, hat der eigentlich an dem gleichen Gespräch teilgenommen? Sag mal, was ist denn das da für eine Idee? Wo kommt das her? Und dann darfst du aber nicht ausflippen. Dann darfst du nicht ausflippen und denken, boah, hat der nicht zugehört und was weiß ich. Sondern du musst dir einfach überlegen, okay, vielleicht habe ich es falsch präsentiert. Der ist ja nicht boshaft, sondern der hat es einfach anders wahrgenommen. Und dann ist es ja häufig auch ein Problem des Senders. Aber jetzt ist es eben so, jetzt brauchst du vielleicht nur noch eine weitere Minute, um das Missverständnis aufzulösen und kannst dich danach darauf verlassen, dass hier vielleicht 8 Stunden in gewünschter Art und Weise gearbeitet wird. Wenn du diesen Feedback-Prozess nicht machst und einfach überspringst, dann passiert aber vielleicht Folgendes, dann rennt er einfach mit der falschen Wahrnehmung und der falschen Idee los und das führt dann eben dazu, dass du am Schluss vielleicht ein Ergebnis kriegst, was totale Grütze ist, aber gleichzeitig auch 8 Stunden Zeit verloren hast. Deshalb probier das mit dem Feedback mal aus und mich würde tatsächlich interessieren, was du damit für Ergebnisse erzielst. Schreib mir gerne mal, über LinkedIn bin ich ja tatsächlich immer sehr gut erreichbar, freue mich da über Feedback. Aber jetzt habe ich noch einen Geheimtipp für dich. Das ist auch so eine Sache, die habe ich tatsächlich dann so im Laufe des Doings. Bei mir kommen ja alle Erfahrungswerte aus der Praxis. Ich zitiere ja hier nicht irgendwelche Bücher oder Sachen, die ich mir bei anderen abgeguckt habe, sondern Dinge, die ich einfach selber sozusagen erarbeitet habe, reflektiert habe und festgestellt habe, das habe ich dumm gemacht, jetzt habe ich einen besseren Weg. Jetzt habe ich da noch einen Geheimtipp für dich und zwar ein Geheimtipp, den ich wirklich für mich identifiziert habe, war, du musst immer erst alle Aufgaben für alle anderen verteilen, bevor du dich um deine eigenen kümmerst. Und zwar ist das jetzt ja vielleicht so, das klingt jetzt total logisch und du sagst, ja, mache ich schon so, aber jetzt hör mal ganz genau zu und überleg mal, ob du dich nicht in dieser Geschichte wiederfindest. Früher war es zum Beispiel so, da bin ich ins Büro gekommen, wenn ich da irgendwas abarbeiten wollte, habe im Normalfall meine Tür zugemacht, habe mich dann an meine E-Mails gesetzt und die Post gemacht und was man alles so als Chef und Chefin dann vielleicht machen muss und habe all diese Sachen abgearbeitet und wenn ich einen guten Tag hatte, dann hatte ich halt auch einen richtig guten Lauf, dann habe ich vielleicht auch ein bisschen länger als sonst die Mittagspause sozusagen genutzt, um dann auch noch was wegzuarbeiten und war dann vielleicht so mit meinen eigenen Sachen so um 13 Uhr oder 14 Uhr fertig, bin dann raus, weil ich dann auch irgendwann mal ja mental ein bisschen ausgelaugt war und wollte einfach auch mal kurze Pause machen, bin dann zu den einzelnen Mitarbeitern hingegangen und habe dann gefragt, was hast du aktuell für Fragen an mich, was brauchst du für Unterstützung, wo bist du gerade dran, okay, was ist noch an neuen Aufträgen reingekommen, was muss hier noch vielleicht wo irgendwie geplant werden und habe mich dann in diese einzelnen Dinge eingebracht und habe dann vielleicht auch Leute zusammengesetzt, habe bestimmte Entscheidungen getroffen, habe bestimmte Sachen delegiert und auf den Weg gebracht und tatsächlich damit aber ja eventuell auch nur dazu beigetragen, dass die viel zu spät mit den eigentlichen Aufgaben beginnen, weil die vielleicht seit 8 Uhr schon rumgesessen haben, weil denen einfach bestimmte Informationen fehlten und sich keiner jetzt getraut hatte, mich direkt zu stören. Weil gerade wenn du mal sagst, ich brauche jetzt mal ein paar Stunden für mich, um mal einfach in Ruhe was auszuarbeiten, ist das ja für einen Mitarbeiter durchaus in Ordnung. Und der macht dann auch irgendwas anderes, aber das ist ja nicht immer so ganz zielführend. Deshalb, wenn ich dir einen Tipp geben darf, heute würde ich es so machen, wenn du als Chef, Chefin in deine Firma kommst, ich würde immer morgens direkt mal klären, ob da irgendwas von dir gebraucht wird, wird erstmal mit jedem kurz die Gespräche führen, wird schauen, dass alle anderen irgendwie am Rotieren sind und mich dann erst um meine eigenen Tätigkeiten kümmern, weil dann wird eben parallel gearbeitet und nicht nacheinander. In dem ersten Szenario ist ja so, du machst häufig alles und dann aus deiner Arbeit heraus resultieren jede Menge Folgeaktivitäten. Dann bist du an dem Punkt, dann sagst du, okay, das muss jetzt der A machen, der B machen, der C machen, der D machen, der E machen und so weiter. Aber bis die diese neuen Aufträge von dir bekommen haben, haben die ja eventuell keine neuen Aufträge, weil die Aufträge, die du am Vortag oder zu einem anderen Zeitpunkt übertragen hast, sind vielleicht schon abgearbeitet. Deshalb immer sowas machen. Und in dem Zusammenhang habe ich noch viele kleine andere Tipps, die werde ich dir in einer anderen Folge verraten, weil ich glaube, da gibt es einfach viel, viel Potenzial, diese ganzen Abstimmungsprozesse und so weiter zu optimieren. Und ich habe da einfach viel analysiert, hinterfragt und natürlich durch meine zahlreichen Coachings, auch mit den ganzen Firmen, die ich so in-house besuche. Vieles davon kann ich auf Social Media nicht zeigen, weil ich da einfach teilweise auch irgendwelche Zettel unterschreiben muss, so NDAs, dass ich das jetzt nicht offenlegen darf, dass ich mit denen arbeite. Deshalb siehst du häufig einfach immer nur so Trainings-Sessions, wo ich irgendwie so ein allgemeines Vertriebstraining mache. Aber tatsächlich mache ich ja auch sehr viele strategische Beratungen. Da ist es dann auch so, wenn ich mir diese ganzen Arbeitsprozesse dann mal anschaue, dann denke ich mir manchmal auch so, wow, also hier ist doch noch vieles im Argen, da muss man doch an der einen oder anderen Stelle doch nochmal ganz anders arbeiten. Aber das fällt dir natürlich immer nur als Externer auf. Wenn du selber Teil des Systems bist, wirst du das nicht identifizieren. Du kannst dich halt einfach nicht aus einer Box rausdenken, die durch dein eigenes Denken entstanden ist. Und deshalb ist es aus meiner Sicht immer wichtig, deine externe Perspektive dazu zu holen. Was ich dir an dieser Stelle nochmal nahelegen möchte, ist gerade das Thema Networking, Austausch mit anderen Unternehmern, weil letztlich haben alle die gleichen Challenges. Oder eben auch mal neue Gedanken sammeln, Mindset pushen und so. guck doch einfach mal, dass du mal auf einer von meinen Roadshows dabei bist. Weil tatsächlich ist es ja so, bei der Roadshow hast du Zugang zu richtig guten Leuten. Wir lernen uns auch mal persönlich kennen. Das sind zwei sehr intensive Tage mit richtig guter Stimmung, guten Impulsen, direkt verwertbarem Praxiswissen. Ich sage immer, ich rede so schnell, das sind ja tatsächlich nur 2 Tage Präsenz, aber 4 Tage mindestens Content. Wir machen kein Hüpfen, kein Springen, kein Massieren und so einen ganzen Firlefanz, weil ich glaube, ich brauche Leute, die einfach mal in der Lage sind, auch mal ein bisschen am Stück zuzuhören. Und von daher, wenn du da einfach mal dabei sein willst, nutz mal die Gelegenheit, dir einfach einen Überblick über die anstehenden und verfügbaren Termine zu verschaffen und dir dann einfach mal Tickets zu holen, weil ich einfach glaube, dass das ein guter Start wäre, um, dass wir uns mal kennenlernen, aber auch, um einfach mal mit anderen Leuten zu sprechen, die sich auch mit meinem Content, meinen Ideen und so weiter auseinandersetzen und die vielleicht dann auch schon Anwendungsergebnisse erzielt haben und dir dann vielleicht, wenn du dich mit Sachen erstmalig beschäftigst, ein bisschen Feedback geben können, so nach dem Motto, ja, pass auf, ich habe das damals auch gemacht, aber ich bin da noch so und so vorgegangen, also gibt es viele, viele Aspekte. Den Link zu der Veranstaltung packe ich dir hier mal in die Shownotes, da kannst du dann auf jeden Fall nachschauen. Ansonsten, wie gesagt, jederzeit einfach per LinkedIn einfach nachfragen oder über meine Webseite. Aber jetzt erstmal genug an dieser Stelle. Ich freue mich, wenn du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich freue mich, wenn du diese Aspekte mal in dein Tagesgeschäft einfließen lässt. Ich freue mich, wenn du vielleicht dann auch die ersten gewünschten Ergebnisse damit erzielst. Und ich freue mich auch immer, wenn du mir vielleicht, wenn irgendwas nicht geklappt hat, eine E-Mail schreibst, wo du kurz skizzierst, was hat eventuell nicht funktioniert. Weil entweder kann ich das dann in einer neuen Podcast-Folge thematisieren, um vielleicht erzeugte Missverständnisse aufzulösen. Oder aber eben auch, vielleicht einfach nochmal nachzuschärfen oder vielleicht einfach einen Prozessfehler zu thematisieren, sodass du dann tatsächlich doch weiterkommst. Ich freue mich auf jeden Fall jederzeit über irgendwelchen Austausch. Ich freue mich auch über eine Top-Bewertung. Ich freue mich, wenn du den Podcast teilst. Und ich freue mich, wenn wir uns auf der Roadshow sehen. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin, dein Philipp.